Wir haben uns eine neue Predigtreihe, die wir ja schon längst angefangen haben, vorgenommen. Und der Mensch steht eigentlich immer im Mittelpunkt bei der Frage, wie sieht die Beziehung zwischen Gott und Menschen aus? Und ganz besonders heute steht der Mensch in der Beziehung Mann und Frau voreinander, miteinander. Mann und Frau, Schöpfung oder Prägung. Das bewegt uns. Wer sind wir als Menschen vor der Gegenwart Gottes, vor seiner Heiligkeit? Wir sind mittendrin in dieser neuen Predigtreihe. Sind wir geschaffen als Menschen, das heißt so wie wir sind, von Gott geschaffen, oder werden wir mehr von der Umwelt geprägt, von dem, was die Gesellschaft uns bietet, von dem, wie wir in unserer Kultur groß werden, erzogen werden? Wer sind wir? Ist unsere Geschlechtlichkeit, auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, eher eine Sache, die von der Schöpfung her uns mitgegeben wird, oder ist das eine Sache, die beziehungsmäßig geprägt wird, die in uns hineingelegt wird, auch durch Vater und Mutter, durch die Erziehung? Als Kleinkind wird man zum Mann, indem man mit Autos spielt, und als Frau dann mit Puppen, oder was passiert, wenn das umgekehrt ist? All diese Fragen sind natürlich da. Sind wir eher geprägt von der Umwelt und der Gesellschaft, oder ist das Schöpfungshandeln Gottes so fest und so festgelegt, dass wir aus dem, was wir sind und wie wir sind, gar nicht herauskommen? Zunächst einmal, wenn der nächste Predigt Text oder der erste eigentlich dann gezeigt wird. Zunächst einmal beschreibt die Bibel natürlich in den ersten Kapiteln das Schöpfungshandeln Gottes. Die Erde wird geschaffen mit all dem, was da drauf ist, und der Mensch ist natürlich mittendrin und ist mitgeschaffen. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über, und dann habe ich viel weggelassen, die ganze Erde. Da schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Der Mensch ist geschaffen als Mann und Frau. Und da gibt es verschiedene Worte, die das deutlich machen. Wir wollen jetzt der Reihe nach dort in diesen Schöpfungsberichten uns das mal anschauen, wie das beschrieben wird. Gott, er schafft den Menschen, er will den Menschen machen, und er erschafft ihn als Paar. Und interessanterweise, wir werden das gleich noch sehen, das Paar Mann und Frau ist Ebenbild Gottes. In der Beziehung zwischen Mann und Frau ist Ebenbildlichkeit Gottes zu sehen. Die Gemeinschaft, die Gott ausmacht, die ihn prägt von seinem Wesen her, soll auch in unserer Gemeinschaft, die Mann und Frau zusammen haben, deutlich werden. Gott, gerade im Neuen Testament, bekennen wir als Christen Gott als den trinitarischen Gott, der drei in eins ist. Wir verstehen das kaum, wir können das kaum kommunizieren, aber Gott offenbart sich uns. Gott ist Gemeinschaft. Und wenn Jesus von Gott dem Vater und dem Heiligen Geist und die Art und Weise, wie der Heilige Geist kommuniziert unter ihnen, dann wird schon deutlich, dass das eine sehr enge Gemeinschaft ist. Er wird von dem Meinen nehmen und mich verherrlichen, sagt Jesus über das Werk des Heiligen Geistes an dieser Stelle. Der Mensch ist Gottes Meisterwerk. Wir sind geschaffen, so wie wir sind, nach dem Willen Gottes, den er über uns hat. Lasset uns Menschen machen. Krone der Schöpfung. Sehr gut. Meisterwerk Gottes. Lasset uns Menschen machen in die Beziehung hinein. In der Beziehung werden wir gesegnet. Und diese Beziehung wird in besonderer Weise geschützt. Und das geht über den Schöpfungsbericht hinaus. In den Mosebüchern wird sehr deutlich, dass viele der Gesetze, der Gebote, die Israel mitgegeben werden, diese Beziehung zwischen Mann und Frau in besonderer Weise geschützt wird, teilweise sehr rigoros geschützt. Diejenigen, die sich aus diesen Geboten, aus diesem Schutzwall herausbegeben, werden sehr hart bestraft. Das heißt, das ist Gott sehr viel wert, das ist ihm besonders viel wert. In der Beziehung zwischen Mann und Frau wird Gott wiedergespiegelt. Und das ist etwas, wo wir von der Formulierung oder von der Art her oder von dem, was das heißt, so ein wenig zurückschrecken. Unsere Ehe, unsere Beziehung spiegelt Gott und seine Herrlichkeit wider. Und gerade wenn man so im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch zusammenlebt, dann hat man manchmal den Eindruck, uiuiui. Da wird wenig von der Herrlichkeit Gottes gespiegelt. Eher vielleicht, weiß nicht, von der Kleinkariertheit oder was auch immer, nicht? Kleinste Wesen, nicht? Darum kümmern wir uns. Du hast deine Zahnpasta nicht aufgeräumt und so solche Dinge. Und doch ist das der Anspruch Gottes. Ich möchte durch euch und durch die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, wiedergespiegelt werden. Das ist ein hoher Anspruch. Lasset uns Menschen machen, uns zum Ebenbild. Er schuf den Menschen, ist noch Singular, und er schuf sie als Mann und Frau. Plötzlich ist Plural. Das ist schon verblüffend und besonders interessant. Die nächsten Predigtexte, 1. Mose 2, 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Adam wird erschaffen aus dem Erdboden, aus Adama, aus roter Erde wird geformt. Und es ist schon verblüffend, das habe ich jetzt in dem Predigtext alles rausgelassen. Dann wird ein Gegenüber gesucht und es wird gesucht bei Hund, Katze, Maus, Elefant, Krokodil, irgend sowas. Wenn man darüber nachdenkt, man wird irre. Wie kann Gott ernsthaft meinen, Krokodil, Hund, Katze könnte ein Gegenüber für einen Menschen sein? Natürlich, ein Hund ist ein treuer Gefolgsmann, natürlich. Aber ein Krokodil hat spätestens ein Ende. Dass Gott da überhaupt sucht, überhaupt das in Erwägung zieht. Vielleicht soll das deutlich machen, dass die Schöpfung vollkommen perfekt ist, wirklich etwas rundum Gutes ist. Und dann geht's weiter. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da machte Gott der Herr aus Erde die Tiere, brachte sie zu den Menschen und so weiter. Der Mensch gab einem jedem Tier seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Männin heißen, nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau Anhang und sie werden sein ein Fleisch. Beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das hebräische Wortspiel an dieser Stelle ist Ish und Isha. Eine Isha, eine Frau ist genommen von der gleichen Materie, von dem gleichen Material wie der Mann selber, vom Ish. Man wird sie Männin nennen. Also das heißt, die Übersetzung von Luther versucht, das nachzuempfinden. Das geht im Deutschen kaum. Aber Ish und Isha wird deutlich, das ist ein und dasselbe. Das eine ist bloß weiblich und das andere ist so, wie es halt ist. Ja, manchmal hat man auch wirklich so den Eindruck, wir sind manchmal so, wie wir halt sind. Nicht? Ähnlichkeit. Ähnlichkeit. Ernsthaft sucht Gott unter den Tieren, um ein Gegenüber für den Mann zu schaffen? Und dann baut er doch lieber aus der Rippe die Frau. Und der Mann erkennt, das ist jetzt meins, das bin ich. Und wenn man sich dann die hebräischen Worte mal anguckt, das ist schon interessant. Kenegdo ist ein Gegenüber, das heißt also ein Spiegelbild. Oder ein Gegenüber, dem man in die Augen gucken kann, gleichwertig, auf der gleichen Augenhöhe, schafft die Frau als Gegenüber, als Spiegelbild. Und der Mann sagt, ups, das bin ich ja selber. Ist bloß weiblich. Ist schon interessant, das wahrzunehmen. Das bin ich ja auch. Da finde ich mich wieder mit meinen Gedanken, mit meinen Ängsten, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln. Hilfe, Ezer, Grundbedeutung heißt eigentlich fernhalten. Eine Hilfe ist jemand, der Schlechtes, der Böses, der Gefährliches, der Feinde fernhält. Da wird eigentlich, wenn man das fortsetzt, die Frau als Waffenträger des Mannes beschrieben. Wenn König David auf dem Streitwagen sitzt und sein Waffenträger an der Seite ist, der hält ihm all das, was eigentlich nicht kampfnotwendig ist, von ihm fern und reicht ihm dann die richtige Waffe zur Seite. Das scheint so ein wenig dieses Bild dahinter zu sein. Und sicherlich auch die Situation des Orients, dass man miteinander überleben muss in einer Situation, die grundsätzlich tödlich ist für menschliches Leben in der Wüste, wo es kaum Wasser gibt und wo die Tiere kaum was zu fressen finden. Da braucht man einen Waffenträger auf gleicher Höhe, der mir sozusagen nicht das Wasser reichen kann, sondern die Waffe reichen kann. Ehe wird so beschrieben, die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau wird in dieser Weise beschrieben. Es ist schon eine Besonderheit. Die Frau als kampferprobter Waffenträger, oh hauaha. Das ist schon, muss man sich erst dran gewöhnen, nicht? Wen habe ich da an meiner Seite? Zur Ordnung in Gottes Schöpfung gehört es dazu, dass man dann Vater und Mutter verlässt. Dass etwas Neues werden kann. Dass Frau und Mann in ihrer Gemeinschaft miteinander jetzt etwas Neues beginnen können, also neues Land erobern können. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass man dann innerhalb der Gemeinschaft mit der eigenen Sippe nichts wird. Man ist immer der Kleine. Er wird Vater und Mutter verlassen und das steht ganz am Anfang der Bibel und das macht Sorgen, obwohl eigentlich die orientalische Kultur sehr sippenmäßig, familienmäßig aufgebaut ist. Wird das hier hineingesprochen? Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Eigentlich passt das nicht. Mit seiner Frau wird der Mensch eins und eine neue Einheit und daher tragfähig. Das Problem ist jetzt die Frage nach dem Sündenfall. Was geschieht dann danach? Die listige Schlange sät Zweifel, sät Misstrauen in das Herz des Menschen und Adam und Eva folgen dem und das ist das Problem. Adam und Eva folgen dem und es tun sich die Folgen und Probleme auf. Ich möchte die nächsten Predigtexte lesen. 1. Mose 3, Vers 7 und folgende. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schurze. Da hörten sie Gott, den Herrn, wie er im Garten erging, als der Tag kühl geworden war. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Die Folgen. Der nächste Predigtext, den lese ich auch noch, ab Vers 16. Da sprach Gott zur Frau, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deiner Frau verflucht, sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Die Auswirkungen sind fatal, jedenfalls so, wie hier beschrieben wird. Es beginnt eigentlich mit einer Einsähung durch die List der Schlange. Sollte Gott etwa gesagt haben? Sollte Gott etwa gesagt haben, dass? Und schon ist Misstrauen in unseren Herzen drin. Ja, Gott wusste, wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben, aber ihr werdet werden wie Gott. Und das sind alles Halbwahrheiten. Sie sind nicht sofort tot umgefallen. Ja, nicht natürlich. Und sie haben bestimmte Erkenntnisse, die Gott ausmachen, nämlich die Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber sie erkennen auch manches andere. Misstrauen, sollte Gott etwa gesagt haben. Das Misstrauen vor Gott entzündet sofort Angst und Furcht vor Gott. Adam und Eva verstecken sich vor Gott zwischen den Bäumen im Paradies. Was für eine Vorstellung, wenn Adam und Eva sich da zwischen dem Gestrüpp irgendwo umherbewegen, um von Gott nicht wahrgenommen zu werden. Als Gott sie anspricht, das habe ich auch alles weggelassen, Adam, warum hast du? Eva, warum hast du? Mit Schuld wird jetzt umgegangen, es wird verschoben. Nicht ich bin schuld, die ist schuld. Nicht ich bin schuld, das ist schuld. Ich bin nicht schuld, das ist schuld. Vorwürfe, wechselseitige Vorwürfe prägen plötzlich unser Menschsein. Die Angst, die Scham, die Erkenntnis der eigenen Blöße, die Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit, das Bedürfnis, sich zu verdecken, das Bedürfnis, sich zu verbergen, das Bedürfnis, Dinge zu verheimlichen und so weiter und so weiter. Hier ist im Kern das angelegt, was uns als Beziehungsmenschen bis heute ausmacht. Das Bedürfnis, uns selber zu verdecken, weil wir wissen, wir sind bloß, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Die Angst vor dem Leben, die Furcht vor dem, was morgen kommt. Die Furcht vor Gott, vielleicht könnte Gott mich ja doch zerdrücken, kaputt machen, Spaß daran haben, mir irgendein Leid anzutun. Und nicht ich bin schuld, sondern der andere ist immer schuld. Der ist schuld, der ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, die Gemeinde ist schuld, Angela Merkel ist schuld, wer auch immer. Hauptsache nicht ich. Ich bin nicht selbst verantwortlich für mich. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir von zwei Quellen sozusagen geprägt werden. Auf der einen Seite sind wir Meisterstück Gottes, Ebenbild Gottes, Krone der Schöpfung. Wir haben das in einigen Predigten immer wieder auf versucht deutlich zu machen. Gott macht aus Sand Nahrung, preist den Herrn, der aus Erde Brot machen kann, und der Mensch ist in der Lage, Siliziumdioxid nicht zum Rechnen zu bringen, Halbleitertechnik. Gott ist in der Lage, aus Sand Erde etwas Nahrhaftes zu machen. Der Mensch ist in der Lage, im Computer diese Dinge zum Rechnen zu bringen. Das ist nicht weit voneinander entfernt. Das prägt uns auf der einen Seite, dass viel Gutes in uns steckt, und auf der anderen Seite das, was in uns hineingesät, hineingestreut ist, entstanden ist aus diesem Kern des Misstrauens Gott gegenüber, Angst und Furcht vor Gott. Lass dich nur nicht zu dicht auf diesen merkwürdigen Gott ein, den man immer noch nicht sehen kann. Angst vor sich selbst, Scham vor sich und dem, was man hat und kann. Fehlprägungen massiver Art. Wovon bin ich geprägt? Eigentlich müsste man sagen, von beidem. Ich bin heute noch Krone der Schöpfung. Man erkennt noch den Schöpfungswillen Gottes in dir, in deinem Charakter, in dem, wie du bist, in deinen Fähigkeiten. Aber mancher, der an deiner Seite ist, ist eher davon angetan oder eben nicht angetan, von all den Fehlprägungen, die in deinem Leben eben auch dich geprägt haben. Auch das Misstrauen Gott gegenüber, immer zu kurz zu kommen. Gott gönnt mir wahrscheinlich nicht dies oder jenes. Und das seht ja die Schlange ein. Wahrscheinlich hat Gott euch das nicht geben wollen. Er weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wozu hat es geführt? Der Mensch hat erkannt, dass er nackt ist. Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Ihr seid schön, so wie ihr seid. Ich habe euch geschaffen. Dann kommt die Strafe Gottes, die Verfluchung des Menschen. Gott ist kein guter Gott, der immer nur Ja und Amen sagt zu dir und zu deinem Leben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wir stehen als Menschheit unter dem Fluch Gottes. Das muss man erst einmal wahrnehmen und ertragen. Und Gott, der Herr, verfluchte den Menschen und sagte zu ihm, Doppelpunkt. Man denkt immer, Gott ist derjenige, der uns alles nur Gute gönnt. Das tut er sicher. Aber er schweigt nicht zu unserer Sünde. Er ist derjenige, der dann auch sagt, so geht's nicht, da ist eine Grenze, raus mit euch, aus dem Paradies heraus. Und der Schmerzen und Mühsal soll Geburt und Arbeit stattfinden. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern wird mit den Themen Verlangen und Herrschaft beschrieben, eine ganz andere Sprachweise. Verlangen und Herrschaft. Plötzlich sind andere Akzente in der Beziehung mit drin. Mühsal und Arbeit, der Acker ist verflucht um deinetwillen. Er wird nicht mehr den Betrag, den Ertrag bringen, für den ich ihn eigentlich vorgestellt habe, gebaut habe. Deine Beziehung zu anderen Menschen steht unter einem Fluch. Gott nimmt den Segen wieder zurück, ein Teil des Segens. Wovon sind wir geprägt? Wir sind geprägt, wenn man dann in die Bibel hineinschaut, der Orient, die Wüstengegend hat die Beziehung zwischen Mann und Frau geprägt. In einer Wüstensituation hat der Mensch sich darauf einrichten müssen, dass wirklich dieser Art von Wüstenackerboden kaum etwas hergibt. Die Sterblichkeit des Menschen ist extrem hoch. Die Völker im Orient haben entschieden, dass ein Mann mehrere Frauen haben sollte, sonst sterben zu viele Kinder und es wird nichts mit der Fruchtbarkeit. Rundherum, alle Völker haben sich dafür entschieden, Israel auch. David hat mehrere Frauen, Salomo erst recht. Das heißt, die Umwelt, die Situation hat Israel und hat die Völker geprägt. Wir sind geprägt von unserer Umgebung. Israel als ganz kleines Volk ist noch einen Schritt weiter gegangen, die Leviratsehe. Ein Mann, ein Bruder muss die Frau seines verstorbenen Bruders heiraten, sonst versündigt er sich. Anfänglich ist ein Mann und eine Frau geschaffen. Später ist es in Israel Gebot, dass eine Frau verheiratet werden muss. Und wenn es der Bruder, der überlebende Bruder sein muss. Was für Gesetze kommen plötzlich ins Volk Gottes? Wir werden geprägt von unserer Umgebung. Natürlich sind wir als Menschen geprägt. Geschaffen als Ebenbild Gottes, geschaffen als Gemeinschaft und Gegenüber, wenn du den nächsten Predigttext mal drauflegst. Gestört in unserer Unschuld und Unverdorbenheit, Misstrauen ist eingestreut und entwickeln sich. Jetzt sind wir geprägt von dieser Angst, von der eigenen Sünde, sind geprägt von wechselseitigen Vorwürfen, sind geprägt von der Scham, dem Bedürfnis, uns zu verheimlichen und geprägt von der Strafe Gottes, von den Schmerzen und der Mühsal, vom Verlangen und von der Herrschaft und von dem vorhergesagten Tod. Und im Orient hat dieser Tod sehr starke Veränderungen des Menschen hervorgerufen. Wer sind wir? Sind wir Schöpfung, Krone der Schöpfung? Sind wir von unserer Umwelt geprägt, von der gefallenen Welt, von der gefallenen Gesellschaft, die sich von Gott abwendet? Die Bibel macht deutlich, dass wir von beiden Seiten geprägt werden. Du bist von beiden Seiten geprägt. Wir können uns auch als Gemeinde Jesu nicht aus unserer Gesellschaft herausziehen, auf einen heiligen Berg steigen, damit wir von dieser weltlichen Welt nicht zu weltlich werden. Das ist erstens nicht möglich, aber dann auch nicht unser Auftrag. Jesus sendet uns in die Welt. Und doch sind wir davon geprägt. Und Menschen, gerade wenn sie in die Gemeinde hineinkommen, neu in die Gemeinde hineinkommen und wir wahrnehmen, welche Geschichte die Welt, die Sünde in dem Leben eines Menschen hervorgerufen haben, sind wir manchmal erschrocken. Als ich in Hannover war, in der Therapie dort, habe ich jemanden bei mir auf dem Zimmer gehabt, weil er einfach alleine nicht sein konnte. Er war im Satanismus zu Hause und war eins dieser Opfer, die man bei Sexualpraktiken halt braucht. Und wenn er Dinge erzählt hat, was habe ich noch nie gehört. Er war geprägt von dieser Angst, von dieser tiefen Angst. Das zu erleben, wie jemand diese Angst aufgesaugt hat. Irgendwer könnte mich wieder als Opfer nehmen. Wir haben eine Frau begleitet, die sicherlich 7-8 Mal vergewaltigt wurde. Was das heißt, wenn zunächst diese Vergewaltigungen im Vergessen verdrängt wurden und dann im Rahmen der Seelsorge langsam auftauchen. Was das heißt, jede dieser Momente neu wahrnehmen zu müssen. Kann ich dann als Seelsorger, als Gemeindemensch, als Ältester einer Gemeinde den Stab brechen über jemanden, der aus seiner Angst heraus panikmäßig mit Menschen umgeht, aggressiv wird, aus Selbstschutz? Kann ich den Stab brechen über einer Frau, die gewohnt ist, dass andere Männer über sie herfallen? Und dann merkwürdige Verhaltensmuster an den Tag legt? Kann man dich überhaupt so in dieser Form in die Gemeinde aufnehmen? Was ist, wenn jemand sich bekehrt mit so einem Hintergrund? Wir haben ein junges Pärchen verheiratet und die Frau hat vor ein paar Jahren hier angerufen bei uns zu Hause: Helmut, mein Ehemann will sich zur Frau umoperieren lassen. Ich habe ein kleines Kind, aber ich habe doch keine Frau geheiratet, ich bin doch nicht lesbisch, ich will doch einen Mann haben. Was soll ich machen? Wenn ein Ehemann zu seiner Identität nicht mehr stehen kann, weil er von Mutter und Vater in seiner Ursprungsfamilie Dinge erlebt hat, die keiner erleben möchte, kann ich den Stab brechen über Menschen, wenn sie jetzt wirklich geprägt sind von der Verfallenheit dieser Gesellschaft? Und was heißt das für uns als Gemeinde? Wenn Menschen aus Kriegsgebieten kommen, Frauen, die permanent vergewaltigt wurde. Ich habe für eine Zeit lang in meinem ersten Gemeindepraktikum eine Frau immer wieder in der Psychiatrie besucht, die als Deutsche in Ostpreußen von den russischen Einheiten verschleppt wurde und man hat mit ihr gemacht, was man halt so macht. Wenn so jemand keinen Mut mehr hat zu leben und mehrere Selbstmordversuche macht, kann ich da als Pastor über ihr den Stab brechen und sagen, wir müssen dich aus der Gemeinde ausschließen, sowas macht ein rechter Christ nicht? Da bleibt doch für uns nur, dass wir Menschen begleiten, ein Stückchen helfen, dass sie einen Schritt mit sich und ihrer Biografie und ihrem Leben neu zurechtkommen und das, was Gott an Krone der Schöpfung in so einen Menschen hineingelegt hat, wieder neu entwickelt wird, geholfen wird. Wenn Menschen, die aus solchen Situationen kommen, dann nicht mehr beziehungsfähig sind, weil sie seit 5, 6, 7 Jahren nur noch Krieg und Bomben in Aleppo erlebt haben. Wenn Menschen schreiend in der Nacht aufwachen. Wie oft haben mir das Männer gesagt, die in Stalingrad oder ähnlichen Situationen im Schützengraben gelegen haben. Ich kann nicht mehr schlafen, ich sehe permanent diese Bilder vor mir. Wie gehen wir als Mann, als Gemeinde mit Menschen um, denen die Gesellschaft, denen die gefallene Schöpfung übel mitgespielt hat? Das ist mir manchmal eine große Frage. Und dann die sexuelle Identität. Wie soll ein junger Mann, der bei mir mit auf dem Zimmer seine Therapie gemacht hat, seine männliche Identität wahrnehmen, wenn ihn permanent irgendwelche Leute als Frau missbraucht haben? Wir sind gut bürgerlich, wir kennen solche Dinge nicht. Wenn man hineinschnuppert in so eine Situation, wird einem bewusst, dass es Fehlprägungen gibt und die möglicherweise in unsere Gemeinde nicht passen. In Hamburg war Erweckung. Vor ein paar Jahren, in den 80er Jahren, sind etwa 40 Rocker von den Wilhelmsburger Rocker zum Glauben gekommen. Ein Herbert Krause hat dort missioniert, Jesus Center heißt es in Hamburg. Sie sind in den Gemeinden der Reihe nach rum, in Hamburg sind ja einige Gemeinden dann zur Taufe gekommen, haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen. Ich war bei einer dieser Taufe dabei, weil mein Cousin immer gesagt hat, Helmut, da musst du mal mit, musst du dir mal angucken. Ich bin einmal dabei gewesen. Alle diese Jungs, die sicherlich von ihrer Art, von ihren Tätowierungen, von ihrer Männlichkeit ganz anders sind als wir, alle sind aus den Hamburger Gemeinden wieder ausgewandert, weil sie den Eindruck haben, hier passen wir nicht hin. Man guckt uns immer komisch an. Wir sind so fehlgeprägt, so anders geprägt. Was machen wir als Gemeinde, wenn uns Menschen begegnen, denen man das Krone der Schöpfung sein kaum noch ansieht? Jesus sagt, mühselige und beladene, dass sie zu Jesus kommen dürfen, sind wir in der Lage, das zu tragen und zu ertragen? Manchmal habe ich bei mir selber Fragen, ob ich das schaffe. Sexuelle Identität. Die Fruchtbarkeit spielt für das Alte Testament eine viel größere Rolle, weil es im Orient ist. Daran wird alles bemessen. Jede Art von Sexualität wird daran bemessen. Aber was ist, wenn wir mehr und mehr in Menschen hineinkommen, in Situationen hineinkommen, wo Männer und Frauen mit ihrer sexuellen Identität nicht mehr zurechtkommen, ihr Mannsein nicht mehr ausleben können, gespaltene Beziehungen haben zu ihrem Frausein? Was ist, wenn wir als Menschen leben in einer Gesellschaft so wie Sodom und Gomorra? Menschen über 10, 20 Jahre geprägt werden in so einer Kultur und sie der Geist Gottes dann erreicht und sie sich bekehren. Wo fangen die an bei uns in der Gemeinde? Wer hat ein offenes Ohr für sie und leitet sie und führt sie an der Hand zu Christus weiterhin? Manchmal ist mir das eine echte Frage, wenn die Stabilität, die Tragfähigkeit von Gemeinde nachlässt und immer mehr Menschen hineinkommen, denen man kaum noch ansieht, dass sie Krone der Schöpfung sind. Sollte Gott gesagt haben, die Frage der Schlange kann man vielleicht umdrehen und sagen, sollte Gott mich männlich geschaffen haben oder vielleicht doch weiblich? Das sind Fragen in unserer Gesellschaft. Wir haben als Gemeinde solche Fragen noch nie behandelt oder ganz selten. Was machen wir mit Menschen in dieser Form? Heute sind Menschen lebensfähig. Ich habe mir gestern noch ein paar Videos angeguckt von Zwittern, von siamesischen Zwillingen, von Menschen, denen hier ein dritter Arm wächst. Es geht nicht nur, dass man 6 Finger hat, sondern um was auch immer. Wenn ein zweiter Kopf hier vorne wächst, und sie sind heute mit der medizinischen Technik lebensfähig. Alles das oder alle diese Menschen, die vor Jahren, Jahrhunderten gestorben sind, einfach bei der Geburt, weil sie nicht lebensfähig waren, sind heute lebensfähig. Wie gehen wir als Menschen, als Gemeinde mit Menschen um, die wirklich nicht nur anders sind, sondern völlig anders sind? Die eine dritte Brust haben. Was ist von Gott geschaffen und was ist mittlerweile verdreht und ist lebensfähig trotzdem? Und wenn man sich dann Bilder von Zwittern anschaut oder von siamesischen Zwillingen oder von einem dritten Arm oder vom zweiten Kopf oder was auch immer und sie sind lebensfähig. Ich habe ein Interview gesehen mit einem jungen Mädchen oder zwei Mädchen oder was auch immer, wo beide Köpfe unterschiedliche Charaktere haben. Und beide interviewt wurden, wie würdest du deine Schwester betrachten? Das ist ein Körper, aber zwei Köpfe. Da hören für mich biblische Maßstäbe auf und ich frage, Herr, hast du denjenigen geschaffen oder was ist das? Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht nur anders sind, sondern die völlig anders sind? Reicht die Barmherzigkeit Jesu für uns aus? Es ist für mich verblüffend wahrzunehmen im Alten Testament, wir haben das in 1. und 2. Mose drin, nachdem Gott Adam und Eva bestraft, schaut er sich ihren Schurz an und sagt, Jungs, damit kommt ihr draußen in der Welt nicht klar. Das fliegt beim nächsten Wind weg. Gott wird zum Schneider. Die Geschichte mit der Bestrafung ist zu Ende und dann setzt sich Gott hin und nimmt Nadel und Faden und macht für beide. Und es steht da der Plural. Ich habe nicht genau im Hebräischen nachgeguckt, ob da auch im Urtext der Plural steht. Er macht ihn mehrere Schurze. Nicht? Das ist für Ausgeh und das ist für Sonntag und Feiertag und so irgendwie. Gott erbarmt sich in den ersten Minuten des Sündenfalls schon über Adam und Eva. Er macht ihnen einen wärmeren Schurz und sagt, Jungs, das mit den Blättern ist zwar nett, sieht gut aus, wenn Sommer ist, okay, aber nehmt das mal für den Winter mal was anderes. Gott setzt sich hin und macht mit Nadel und Faden was richtig schön Warmes. Und es zeigt mir die Art und Weise, auch das Wesen Gottes, wie er mit Menschen umgeht, die in Sünde gefallen sind, in Schuld gefallen sind. Die Strafe ist da. Gott negiert nicht die Strafe und sagt, na, lass mal fünfe gerade sein, so schlimm war es nicht. Nein, das steht in der Bibel nicht. Gott ist nicht der prinzipiell gute Gott, sondern er ist auch der strafende Gott. Aber dann setzt er sich hin mit Nadel und Faden und versucht, das Leben zu ermöglichen, so wie sie jetzt halt sind. Und das entdecke ich bei Jesus auch. Jesus wird gesandt auf diese Welt, um eine Lösung für unsere Schuld zu finden. Um eine Lösung für die Schuld zu finden, mit denen uns Adam und Eva infiziert haben. Die Verfallenheit der Schöpfung. Gemeinde ist der Ort, wo beide Welten wieder ganz neu aufeinanderprallen. Wir sind geprägt von unserer Umwelt. Und gleichzeitig hat jeder von uns ein Stück von dem erlebt, wo Gottes Segen neu, der neue Bund neu in dein Leben hineingekommen ist, wo Gott seinen Finger hineingelegt hat in dein Leben und gesegnet hat, geführt hat, geholfen hat. Und das entdecke ich im Alten Testament hier an dieser Stelle. Gott setzt sich hin und schneidert ihnen ein paar Fellschurze. Da könnte man lange drüber nachdenken, über dieser Barmherzigkeit Gottes, die nicht erst seit Jesus Christus ist. Was für ein gnädiger Gott. Lasst uns miteinander beten. Ich habe diese Beispiele genannt, jetzt nicht um zu erschrecken, aber um uns aufmerksam zu machen, was in unserer Gesellschaft Realität ist. Und wir sind als Gemeinde heile Welt, manchmal zu heil. Wir sind nicht gewohnt, mit diesen Dingen umzugehen. Sie erschrecken uns. Und doch sendet uns Christus in die Welt hinein. Gerade für eine Gemeinde, die im Hauptbahnhofviertel zu Hause ist. Im Hamburger Panoptikum auf Reeperbahn kann man so einen Mann aus dem 18. Jahrhundert schon mit zwei Köpfen sehen. Der ist dann ausgestellt worden, musste in Zirkussen immer Huhu machen oder so solche Sachen. Soweit ich weiß aus seiner Biografie, hat er sein Leben nicht vertragen und hat Selbstmord gemacht. Weil beide Charaktere, beider Köpfe so unterschiedlich waren. Der eine war eher so ein Frohsinniger und das andere war eher ein Depressiver. Er hat Selbstmord gemacht. Was ist, wenn Gott Menschen in unsere Gemeinde hineinführt, die so oder so ähnlich geprägt sind? Haben wir genügend Liebe Gottes in unseren Händen, um sie weiterzureichen? Lasst uns miteinander beten.